Herzlich willkommen bei Überpop,
der Podcast über Popkultur
mit Jörn Thesen
und Fabian Thomas.
Folge 48. Dieses Mal sprechen Fabian und ich über die vierte Staffel Better Call Saul. Wir nehmen dabei keinerlei Rücksicht auf Spoiler. Also wir besprechen die Staffel und ihre Handlung bis ins Detail. Daher hier eine dringende Warnung und ebenso dringende Empfehlung, die Serie doch vorher noch zu sehen. Alle bisherigen Folgen sind auf Netflix verfügbar. Jetzt geht's los. Ja, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist gerade die vierte Staffel von Better Call Saul abgelaufen. Und gab es damit jetzt auch schon 40 Folgen dieser Serie. Das ist ein Spin-off und beziehungsweise Prequel zu Breaking Bad. Und zwar geht es hier um die Vorgeschichte des Anwalts Saul Goodman, der zum Zeitpunkt der Serie noch James Morgan McGill ist. Und eben wie er quasi zum kriminellen Rechtsanwalt, also Criminal Lawyer, das gibt auf Englisch viel mehr Sinn, weil das nämlich ein Strafverteidiger ist, der aber eigentlich kriminell ist, wie er sich entwickelt, dessen ganz persönliche Metamorphose sozusagen. Und die vierte Staffel ist jetzt gerade abgelaufen, die Serie ist komplett auf Netflix verfügbar, ist eine Produktion von AMC in Verbindung mit Netflix, und zwar ist Netflix der internationale, also die haben die Rechte für die internationale Veröffentlichung der Serie und ist jetzt bereits zum vierten Mal immer im Wochenrhythmus, quasi jedes Mal, wenn in den USA das im Fernsehen lief, einen Tag später kann man es auf Netflix streamen. Aber wer jetzt die Serie schauen will, hat den Vorteil und könnte bei Folge 1 anfangen und alle 40 Folgen durchbingen, wenn man das wollte, und erst danach diese Podcast-Folge hören. Denn wir wollen jetzt über die vierte Staffel sprechen, ohne Rücksicht auf Spoiler. Also wir spoilern alles und reden über die komplette Handlung.
Wir spoilern jetzt direkt.
Ja, genau, hätte ich auch gesagt. Also ich meine, grundsätzlich können wir noch, bevor man jetzt, also ungespoilt kann man sagen, ist eine sehr gut gemachte Serie, die ich finde in vielerlei Hinsicht fast so gut ist wie Breaking Bad. Manchmal finde ich sie fast besser, aber ich gibt auch Sachen, die ich daran nicht so gut finde.
Und es ist doch auch so, dass du, wenn ich das jetzt richtig mir gemerkt habe, dass du auch die vierte Staffel jetzt gar nicht die ganze Zeit geguckt hast. Ne? Du bist doch da erst später eingestiegen. Also du hattest auch jetzt nicht so...
Minimal. Ich habe ein, zwei Wochen später... Du warst jetzt
nicht so super fix dran.
Das ist einfach so, ich habe so viel zu tun, in Anführungsstrichen. Nein, also ich weiß auch nicht, dass ich einfach andere Sachen geguckt habe und andere Pläne hatte, und dann habe ich tatsächlich erst, glaube, in der zweiten Woche angefangen und habe dann die ersten zwei Folgen an einem Abend geguckt und habe dann auch mir gedacht so, ach, das kann ich, da habe ich dann bei der dritten, vierten, habe ich dann nochmal gemacht, dass ich dann quasi eine Woche gewartet habe und dann zwei Folgen auf einmal geguckt habe immer. Das habe ich aber jetzt zuletzt nicht mehr gemacht, dann habe ich wann immer ich konnte dann die neue Folge immer geguckt. Also ich glaube, ich war auch eine Woche, war ich dann auch krank, und habe ich dann tatsächlich dann auch mittwochs morgens oder nee, dienstags morgens im Bett gelegen und habe das direkt angeguckt, weil ich gedacht habe, so, ich kann's gucken, guck ich's.
Das ist nämlich interessant, weil ich erinnere mich noch damals, als ich Breaking Bad geguckt habe, oder noch weiter zurück, bevor ich Breaking Bad geguckt habe, hatte ich auch immer so ein bisschen Vorbehalte. Ich weiß gar nicht warum, oder das hat mich einfach nicht so interessiert. Dann habe ich Breaking Bad geguckt, war total hooked. Und dann, ich habe das ja auch erst, also ich habe das weit lange, nachdem es zuerst lief, geguckt. Weil dann kam auch relativ schnell dann die Nachricht, dass es diesen Spin-off gibt. Und da habe ich dann aber auch wieder gedacht, ja, okay, Saul Goodman, irgendwie schon
das?
Witziger Charakter, auch hat schon so seine Quirks so, aber will ich den jetzt eine ganze Serie lang gucken?
Irgendwie, ja, nee. Ging mir ähnlich. Als das angekündigt worden ist, habe ich auch gedacht,
ja, was soll das so? Ist das jetzt so eine Cash-In-Sache? So?
Richtig, das war auch meine Befürchtung. Und vor allem dachte ich auch, das wird womöglich eine Sitcom oder so.
Ja, das ist irgendwie was ganz anderes. Das ist wie so ein, genau, das ist wie so ein ganz anderes Format wird, wo dann irgendwie der so jede Woche so lustige Abenteuer erlebt. Also was total forgettable-mäßiges auch, was überhaupt nicht jetzt mit Breaking Bad vergleichbar.
Ich glaube,
ist.
Das stand auch am Anfang noch nicht fest. Also am Anfang, glaube ich, haben sie auch noch überlegt, ob das was Komödischeres werden könnte. Kann auch sein, dass ich mir das selber einbilde, aber ich habe das so dunkle Erinnerungen.
Naja, und es ist ja auch so dann irgendwie, ich habe auch nochmal, als ich die vierte Staffel angefangen habe zu gucken, einfach weil ich mich nochmal so ein bisschen erinnern wollte, weil es jetzt auch schon relativ lange ja einfach läuft, was ist in den ersten Folgen passiert. Und die sind ja schon auch so ein bisschen, also das, man merkt schon einen ganz klaren Unterschied vom Ton her zu den ersten Folgen, wie jetzt zu der vierten Staffel. Also ich meine, das kann man auf jeden Fall sagen, ja, dass es sehr viel düsterer wurde, sehr viel mehr auch.
Augenblick. Lass uns gleich komplett in die Spoiler einsteigen. Ich würde noch kurz sagen wollen, das Einzige, was mich an der Serie manchmal stört, ist eben, dass es ein Prequel ist. Und dass es halt irgendwie, wann immer da die Serie dahin neigt, mehr mit Breaking Bad zu tun zu haben, habe ich, also das ist nicht immer schlecht, aber wenn, wenn ich Schwierigkeiten damit habe, dann hängt das oft damit zusammen. Naja gut, aber jetzt definitiv, wir nehmen keine Rücksicht auf Leute, die Breaking Bad, die, die Better Call Saul noch nicht gesehen haben, aber auch Breaking Bad. Im Zweifelsfall sollte man das auch gesehen haben, wenn wir jetzt über Better Call Saul sprechen, weil gibt's ja alle möglichen Querverweise und eben Prequelitis, ne, worüber ich jetzt gleich nachher noch reden möchte im Detail, ein bisschen zumindest. Ja, also wie gesagt, ab jetzt nur noch Leute, die keine Angst vor Spoilern haben. Also, ja, wie fandst du hast mir glaube ich schon geschrieben und ich wollte dann nicht noch weiter darauf eingehen. Du hast schon geschrieben, du fandst die das Finale und die wahrscheinlich auch die wie fandst du die Staffel, wie fandst erzähl mal.
Also, ich fand das die das Finale jetzt wirklich spektakulär, gut und hab aber zwischenzeitlich auch einfach, weil ich das Gefühl hatte, so niemand in meinem Umfeld guckt das in der Social Media oder wenn ich auf Twitter bin oder so, ich lese eigentlich nichts darüber. Es findet nicht so in den Diskussionen statt, also es ist irgendwie, es frisst so ein bisschen Schattendasein offenbar. Ich habe dann immer nach jeder Folge dann in den ins Reddit-Forum geguckt, weil ich jetzt so weiß, das ist so der Ort, wo einfach die Leute sich alle haarklein über alles austauschen, was da passiert ist. Das fand ich dann immer spannend, direkt danach so zu gucken, welches Detail habe ich verpasst oder aha, wie bewerten die das oder dies. Und dann zum einen war es ein bisschen so, dass ich auch relativ überrascht war, dass es dann jetzt trotzdem so schnell weiterging, weil ich hatte es dann auch gar nicht mehr auf dem Schirm, dass dann jetzt, ah ja, vierte Staffel, okay, jetzt, und dann war das schon eigentlich schon so in der Woche so weit, dass es losging. Und hab dann aber eigentlich brav immer jede Woche geguckt, hab mich auch immer jede Woche drauf gefreut, war schon sehr gespannt darauf, wie machen sie es jetzt, was passiert jetzt, wie dreht sich jetzt das und das. Und gemessen daran bin ich fast schon ein bisschen nicht so super zufrieden mit allem. Okay. Weil ich das Gefühl habe, dass ich die also es gab manche Folgen, da war ich so meh. Manche Folgen auch, da war fand ich es cool, da hat irgendwie so alles gestimmt. Aber es eigentlich war der mein Hauptgefühl immer oh, jetzt irgendwie wird so der Mike-Strang erzählt. Ah, mal gucken, was jetzt mit Mike passiert. So. Und dann vergisst man währenddessen so, was gerade mit Kim und Jimmy ist. So. Ja. Dann denkt man so, oh, jetzt passiert aber gerade viel bei Kim und Jimmy. Was ist denn jetzt eigentlich gerade bei Tuco los? Oder bei Nacho? Ja. Tuco ist ja nicht da. Also, dass diese strenge Mike, der quasi so als Fixer wirklich ja komplett für Gus Fring jetzt arbeitet. Nacho, der so hin und her gerissen ist zwischen dieser, eigentlich will er da aussteigen, wird aber immer mehr reingezogen in die Salamanca-Fring
Operation, ja, zwar ist er jetzt so ein bisschen zum Gehilfen vom Fring geworden, weil der Fring quasi ihn erwischt hat dabei, dass er wollte ja den Salamanca er hat ihn ja mehr oder weniger nicht vergiftet, aber er hat ja sie quasi seine Herzmedikamente abgenommen, durch Placebos ersetzt und dadurch hatte er ja den Schlaganfall. Und dann ja, ich verstehe, was du meinst.
Dann halt der Strang von Kim und Jimmy, wo es halt darum geht, so also ich meine, bei Mike ist es so, der gerät schon auch immer mehr in diesen Sog der organisierten Gewalt.
Und der war ja vorher, ja mal Sicherheitsmann irgendwie, der war ist ja Parkwächter beim Gericht.
Kommt auch der rückt auch immer mehr wirklich, kommt auch immer mehr wirklich in so ein gefährliches Gebiet, aber da ist es cool, ihm zuzugucken, wie er das halt so managt und weil er ja schon noch immer so ein bisschen die Oberhand behält. Bei Nacho hat man echt die ganze Zeit Angst, dass er, dass ihm demnächst was ganz Schlimmes passiert.
Ja, der muss Jimmy, ja quasi sterben, weil er in Breaking Bad nicht vorkommt.
Ja, und bei Jimmy und Kim ist es halt dann immer so, wie entwickelt sich jetzt die Beziehung? Weil das ist ja auch so ein bisschen dieses Black Hole, dass man nicht weiß, was mit Kim passiert, weil sie auch bei Breaking Bad.
Deswegen, da muss sie ja raus sein. Ja.
Trennen sie sich jetzt? Und halt immer die große Frage, die im Hintergrund steht, wann wird denn jetzt Jimmy zu Saul Goodman?
So. Naja, das ist ja jetzt im Finale ist es ja soweit. Ne? Da ist ja schon.
Genau, also, das fand ich halt spektakulär.
Lass uns da gleich drauf eingehen, weil ich würde, glaube ich, auch nochmal einen Bogen schlagen.
In der allerletzten Sekunde ja quasi gezeigt wird, ja.
Das würde dann revealed, ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich glaube, ich versuche jetzt gleich mal so ein bisschen auf meine Kritikpunkte schon direkt dazu einzugehen. Weil da sind wir nämlich so ein bisschen bei der Prequelitis, wie ich das nennen möchte, dieses, was, wir müssen das noch hier erklären, das noch zeigen und also ich möchte jetzt mal eine steile These in den Raum stellen. Die Serie wäre nicht schlecht, wenn sie jetzt zu Ende wäre. Das wäre, also das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt nicht mehr davon sehen möchte. Ich habe nur Angst, dass sie es übertreiben. Ich möchte, dass die nächste Staffel definitiv die letzte ist. Ich will nicht noch mehr erfahren. Ich musste nicht wissen, woher Hector Salamanca seine fucking Klingel hat. Es war interessant, dass sie sich eine Story überlegt haben, hey, wieso sitzt der im Rollstuhl? Der hatte einen Schlaganfall. Dieser Schlaganfall war aber kein Zufall. Und so weiter. Mhm. Aber dass jetzt auch noch da jemand vorbeikommt und ihm diese fucking Klingel schenkt. Ja, also dann finde ich schon die Storyline, die Mike hat diese Staffel, wie wurde dieses Superlabor gebaut, diese Riesendrogenküche, fand ich schon deutlich spannender. Aber der Nacho war für mich diese Staffel auch uninteressant, noch diese, dass er dann da in diese, ja, dass er dann, das war noch eine coole gemachte Szene, wie er dann da angeschossen wird, damit es aussieht, als sei er überfallen worden und damit dann die Zwillinge dann, da, ja, also das ist aber auch so, dass die Zwillinge da jetzt auch schon zum zweiten Mal vorkamen. Ne? Die kamen ja schon in der vorherigen Staffel vor. Und ich habe sowieso, bei Breaking Bad schon nicht gemocht, die heißt Lydia Rodart Quayle, die dann dieser ganze deutsche Konzern, der dahinter steckt, das finde ich alles so. Das ergibt wenig Sinn, wenn man so zweimal drüber nachdenkt. Weil auch so, es ergibt meiner Meinung nach auch wenig Sinn, weil in Breaking Bad werden Saul Goodman und Mike Ehrmantraut zusammen eingeführt und da ist Mike der Cleaner von Saul und dann stellt sich nur nachher raus, dass der eigentlich für Gus Fring arbeitet und momentan habe ich keine Ahnung, wie Mike jemals wieder sich darauf hinablassen sollte, mit Saul Goodman zusammenzuarbeiten.
Das ist ein ziemlich guter Punkt, ja.
Ja, oder das andere, und das ist wirklich eine reine Oberflächlichkeit, aber typisches Prequel-Problem mit Continuity. Ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass die Enkeltochter von Mike, die heißt genauso. Ich habe gerade überlegt, dass zwei verschiedene sind. Aber dass die Enkeltochter von Mike.
Das ist ein Running Gag, ja.
Also das ja, ist ein Running Gag. Die ist genauso alt. Das ergibt keinen Sinn.
Das ist ein Running Gag schon in dem Forum, dass sie es halt da überhaupt, also in dem Forum machen sie sich die ganze Zeit drüber lustig, dass es halt überhaupt nicht passen kann, dass die Tochter halt irgendwie die ganze Zeit nur 8 Jahre alt ist.
Richtig, genau, weil die ist nämlich 6 Jahre später immer noch genauso alt. Die ist nämlich. Ja. 6 Jahre später ist die 6 oder 7 und schaukelt auf dem Spielplatz in einer der letzten Folgen von Mike auftaucht. Naja, also
Und Huel zum Beispiel sieht komplett anders aus. Auch Mike ist ja auch
aber das ist ja der gleiche Darsteller.
Bei Breaking Bad, ja, wer ist, glaube ich, er hat bei
oder meinst du, hat er abgenommen?
Bei Breaking Bad ist er viel fetter.
Das kann sein, ja, ich glaube, der hat abgenommen, der Schauspieler. Ja, ja.
Er sieht aber auch einfach vom Gesicht her älter aus. Und Mike sieht sowieso,
ist
er einfach faktisch
unfair,
älter.
Ne? Ja, eben, das ist unfair, weil er schon so alt ist, der Darsteller. Und da gibt's
auch Gehilfen von Gus Fring, der auch sichtlich irgendwie bei Breaking Bad jünger und fitter ist, als er es jetzt bei Bad. Also wenn man das dann irgendwie in 10 Jahren oder in 5 Jahren oder so alles hintereinander gucken würde, dann würde einem das sehr stören.
Glaube ich auch. Also das ist auch so wie bei Jonathan Banks, der den Mike spielt. Man merkt einfach, dass der Schauspieler schon sehr alt ist. Der war schon ein Bösewicht in Beverly Hills Cop in den 80ern. Der ist jetzt 71 und der spielt eben, soll jetzt auf einmal sein, weiß ich nicht, er spielt irgendwie 20 Jahre jünger, als er ist, oder 10. Weiß ich nicht. Also finde ich auch problematisch, aber das kann man ihm aber auch wieder andererseits, irgendwie kann ich ihm das nicht richtig vorwerfen, oder kann er eher nichts für. Weißt du, der ist ein sehr guter Schauspieler. Bob Odenkirk, der hat den Vorteil, der trägt eh eine Perücke. Also der Saul Goodman spielt, weil ich bin ziemlich sicher, dass der ist ziemlich kahl, der Bob Odenkirk. Der ist ja.
Und da finde ich es auch gut gemacht, dass er ja bei Breaking Bad, da hat er ja wirklich so eine Mini-Plee-Frisur, irgendwie so eine sehr sleazy.
Also er hat kein Mini-Bee, er hat keine Locken, aber er hat so eine relativ lange, gescheitelte Haare.
Ja, also der hat eine deutlich schleimigere Frisur als bei Better Call Saul. Da hat er hat ähnliche Toupets auf jeden Fall, aber es sind Unterschiede, also und auch seine Anzüge und so. Man merkt schon immer,
der entwickelt sich.
Deswegen fand ich auch die Schlussszene so gut, weil er da wirklich schon wie Saul Goodman auch aussieht in diesem einen Moment, in dem er so grinst.
Ja. Das benutze ich auch werde ich auch als Bild benutzen jetzt für die Podcast-Folge. Das ist das Promo-Bild von der aktuellen Staffel, ist sehr schön, weil man sieht ihn da so in Schwarz-Weiß und mit zerfurchter Stirn und er hält dann so in Farbe eine grinsende Grimasse von Saul Goodman so halb vor sein Gesicht. Das ist ziemlich cool gemacht. Schicke ich dir gleich das Bild. Also ich muss sagen, ich finde. Fand Better Call Saul im Verlauf der gesamten 4 Staffeln, der ganzen 40 Folgen, fast immer am besten, wenn das so ganz unabhängig von Breaking Bad war. Ich fand es genial, die Story, wo er da mit diesem komischen Typen zu tun hat, der das Geld unterschlagen hat und dann mit seiner Familie im Wald sie verstecken will, im Zelt. Und dann und die Story mit den alten Damen im Altersheim und wie er dann da die Fernsehwerbespots macht, um die Leute dazu für die Sammelklage zu gewinnen. All das fand ich so richtig stark.
Und davon ist es ein bisschen weggegangen. Ja,
ist es auch ein bisschen dann weggegangen, in der dritten Staffel auch noch stark ist dann sein Konkurrenzkampf mit seinem Bruder. Was dann
der dramatisch, ja auch weg ist.
Ja, der dann dramatisch verstirbt und der jetzt so ein bisschen als Schatten über der 4. Staffel hängt, so, aber auch nur so ein bisschen.
Und ich glaube, was auch in der 4. Staffel gar nicht mehr so stark oder vielleicht auch überhaupt nicht mehr war, waren so Vorblenden auf den Gene.
Doch, das haben sie beibehalten. Das ist so in den ersten 2 Folgen kommt das vor. In der zweiten Folge hat er so eine Panikattacke oder sowas und dann im Krankenhaus denkt er, hätte einen Herzinfarkt und dann hat er noch Sorge, dass seine falsche Identität auffliegt wegen seiner Sozialversicherungsnummer. Ja.
Genau, und dann fährt er doch Taxi und fühlt sich dann irgendwie unwohl, weil er das Gefühl hat, jemand erkennt ihn. Ne?
Richtig, genau.
Und ich meine, ich glaube, ich habe das irgendwo auch gelesen, dass der Vince Gilligan auch angedeutet hat, dass man das eventuell Better Call Saul auch nach Breaking Bad noch weiterspielen können, also zeitlich. Das ist da auch eine
Folge. Also, es ist ja teilweise auch ein Sequel. Eben in diesen Vorblenden ist es eigentlich dann ein Sequel. Und da sagen wir so, wenn sie mehr als noch eine Staffel machen, dann können sie meinetwegen gerne die Story erzählen, was mit Gene passiert. Das finde ich dann, glaube ich, interessanter als jetzt noch mehr Details dazwischen. Weißt du, meine Horrorvorstellung ist, dass jetzt irgendwie noch Jesse Pinkman und Walter White irgendwie noch auftauchen müssen. Also das ist zwar nett so für eine Folge, aber das wird einfach immer haarsträubender, dass das alles zusammenhängen soll. So.
Und es wäre ja auch irgendwie verschenkt, wenn sie diese Gene-Vorspende jetzt für nix machen würden, ne? Also dieses,
ja, aber das ist so,
ja schon eine ganz eigene Story, dass halt dieser Cinnabon-Typ da irgendwo sitzt in weiß ich nicht wo. Mit seiner Secret Identity so struggelt.
Ah, also ich weiß genau, wo es ist, weil das ist nämlich so aus einem Throwaway-Joke, das sagt nämlich der Saul Goodman in Breaking Bad, ja, wenn ich jetzt hier meine neue Identität annehme, dann werde ich Manager von einem Cinnabon in, wo kommt denn nochmal Bright Eyes, wo kommen die nochmal her? Aus Nebraska, ne? Ich glaube, das ist irgendwo in Nebraska. Was ist nochmal die Hauptstadt von Nebraska?
Keine Ahnung.
Oh, ich sag's dir gleich. Nebraska. Lincoln. Omaha ist nicht die Hauptstadt, aber die größte Stadt. Omaha. Und daher kommt ja auch hier Bright Eyes und die ganze der Connor Saddle Oberst Creek und seine und so. Saddle Creek. Ja. Saddle Creek ist ja die Ecke. Und ich meine, das ist ein Omaha, dieser Cinnabon in einem Einkaufszentrum. Und das ist nur aus einem reinen Joke entstanden, ne? Das ist überhaupt so interessant. Also der Vince Gilligan ist ja mit Showrunner von dieser Show, aber mitverantwortlich ist halt eben der Autor, der damals bei Breaking Bad nur einer vom Autorenpool war, der aber den Saul Goodman erfunden hat, weil er die damals die Folge geschrieben hat, wo der Saul Goodman seinen ersten Auftritt hatte.
Mhm.
Peter Gold heißt der.
Mhm.
Ja, und der, das finde ich so interessant, der Bob Odenkirk, den kannte ich, glaube ich, vor Breaking Bad noch nicht so richtig, aber der hat ja ein ganz anderes Vorleben, der ist ja eigentlich ein Comedy, er ist kein Comedian direkt, aber der hat so eine Sketch-Comedy-Vergangenheit. Der hat Mr. Show in den 90ern oder um 2000 rum gemacht, zusammen mit, er hat auf jeden Fall in Arrested Development mitgespielt. Warum fällt mir das jetzt nicht ein? David Cross. Und die haben dann später für Netflix die Fortsetzung gemacht, also auch eine Sketchreihe, die hieß dann With Bob and David, und da haben sie nämlich einfach nur das Mr. Show, da hatten sie nicht die Namensrechte dran, und dann haben sie statt Mr. Show With Bob and David, haben sie dann einfach nur gemacht With Bob and David. Ja, aber habe ich nie geguckt, die Sketch-Sachen, aber
Ja, es gibt bei Netflix auch einen Film, der
Girlfriend's Day.
Ja, den möchte ich aber auch eher vermeiden, um nicht irgendwie mich einen verwirrenden Eindruck von Bob Odenkirk zu bekommen.
Ja, ich habe den neulich versucht zu gucken, weil der nämlich nur ein bisschen länger als eine Stunde ist. Jetzt für einen Spielfilm sehr kurz. Ich bin drüber eingeschlafen und hatte keinen Bock, den nochmal zu gucken. Also er hat keine guten Kritiken bekommen, ist ziemlich abgedreht. Es ist so, der spielt einen Grußkartenautor und das spielt in einer Parallelrealität, wo Grußkarten von viel wichtigerer Bedeutung sind und so kleine Rockstars sind Grußkartenautoren, und er hat dann wird ein neuer Feiertag erfunden, der Girlfriend's Day, für den er dann irgendwie eine Karte schreiben muss. Und der hat diesen Film auch mit verfasst, also ganz schön also das ist so eine komische, absurde Netflix-Geschichte, auch so kam Anfang letzten Jahres
raus. Das brauche ich, glaube ich, einfach nicht.
Muss auch nicht
gucken. Das für mich erstmal, wenn der Saul Goodman ist, der er jetzt auch wirklich offenbar ist. Und das, aber das ist ja genau dieser Punkt, auch der, wo Chuck, also der Bruder Chuck, ja auch immer so über der ganzen, wie der auch über der ganzen Serie immer schwebt, weil es geht ja schon auch in dem Hauptstrang, wenn man das jetzt mal so sagen will, weil es geht ja schließlich um ihn, darum, wie oder wie er nicht mit der Trauer fertig wird.
Ja, oder das vielleicht Tod auch komplett verdrängt, Bruder. Ne? Also, weil das, er leidet, glaube ich, mehr darunter, dass er seine Anwalts, wie sagt man, seine Lizenz oder seine Zulassung verloren hat.
Das ist, genau, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen.
Die Kim vermutet ja, dass er, sie will ihn ja auch zum Therapeuten schicken. Er überlegt das ja auch, und dann kriegt er ja mit, wie gequält der Howard Hamlin ist. Und dann erfährt er, dass der, obwohl er so beschissen aussieht, längst in Therapie ist, weil der macht es nämlich auch, der hat auch ein schlechtes Gewissen wegen Chucks Tod, weil er dachte nämlich, dass er in dessen Selbstmord schuld ist. Wohingegen Jimmy irgendwie kaum damit ein Problem hat. Kim irgendwie aber denkt, er müsste. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen der Twist am Schluss, ne?
Und genau das führt dann auch eben darauf zu, ja. Und so wie ich das dann jetzt gesehen habe, entscheidet er sich wirklich in dieser letzten Folge dazu, einfach radikal alles, alle Gewissensbisse über Bord zu werfen oder alles, was vielleicht an Trauer oder an Schmerz in ihm ist, quasi zu verkaufen, um seine Anwaltslizenz wieder zu bekommen. Und hat dabei und verkauft wissentlich seine Seele in Anführungszeichen und nimmt dann im vollen Beisein seiner Kräfte diese Rolle des Saul Goodman dann an.
Ja, jein. Also ich würde da gerne noch, weil da habe ich ein kleines Problem, also ich muss sagen, grundsätzlich, was die Serie mit sehr geil macht, ist die Rhea Seehorn, die Kim Wexler spielt. Also die, das ist so eine geniale Schauspielerin, die hat auch so eine interessante Story eigentlich, also auch in der dritten Staffel ist das sehr spannend, wie sie dann sich selbstständig macht und dann damit kämpft, also quasi, dass sie dann diese Bank vertritt als Einzelanwältin und so. Und sie hat aber auch so eine Vorgeschichte, dass sie und Jimmy, also James genannt Jimmy, später Saul, für die, wobei wer hört, der weiß eh, wer ist. Dass die so eine gemeinsame Vorgeschichte hat, dass sie beide Jura studiert haben und beide da im als klein angefangen haben als Aushilfen in der Anwaltskanzlei von Jimmys Bruder, der da einer der großen Haupt, der einer der drei Partner war. Und dann hat's aber sie aber auch, kennt ihn auch als den Slippin Jimmy, der so diese leichte Anwandlung eines Trickbetrübers hat, der eben, mit dem sie auch schon in einer der ersten zwei Staffeln es schafft, so einen Typen über den Tisch zu ziehen und auf dessen Kosten sich zu betrinken und dann zu verschwinden. Ja. Und auch in dieser Staffel macht sie mit ihm gemeinsame Sache, als es darum geht, den Yule vom Knast zu bewahren. Mit dieser auch genialen Story, wo es dann darum geht. Das
war echt ein Höhepunkt, ja.
Ja, das war schon sehr gut. Und dann finde ich es eben komisch, dass sie sich da so ein, weil sie unterstützt ja sein Saul Goodman Verhalten.
Sie fühlt sich immer so ein bisschen angezogen von dieser dunklen Seite.
Da richtig, aber und dann kommt am Schluss dann, ist es dann so, dass er eben seine Zulassung nicht wiederbekommt, weil er nämlich seinen Bruder komplett außer Acht lässt bei seiner Anhörung. Und dann sind die der Ansicht, er sei unehrlich, weil er dann nämlich nicht darüber spricht. Und dann inszeniert er ja diese ganze Trauergeschichte mit der, dass er irgendwie einen großen Betrag Geld spendet an die Uni, dass er dann was ist das noch,
so
dass er
da Reading abhängt. Room einrichten lässt, ja.
Ja, und dann kommt er dann auf den Trichter, und das fand ich auch wirklich interessant, dass er diesen Brief aus einer der ersten zwei Folgen, der dann der Nachlass ist, und das war ja eigentlich so ein so ein kleines Fick dich hinter das quasi, das war der Brief, den hat der Chuck ja schon viel früher geschrieben, nicht irgendwie erst kurz bevor er sich umgebracht hat, sondern aber das war trotzdem ungeheuer eigentlich gegen Saul und irgendwie nicht nett gemeint, und das war so wirklich so noch ein Arschtritt quasi posthum, den er seinem kleinen Bruder gegeben hat, aber der schafft es halt eben dann, diesen Brief so vorzutragen, und dann ist es, kommt, er bringt das so emotional rüber. Aber das ist eigentlich dann eine Performance, wohingegen die Kim denkt, das sei echt.
Das fand ich so gut. Das ist halt der größte, sein größter Coup ist quasi, dass er ehrlich, dass er
Ehrlichkeit faked. Ja, dass er die.
Und das finde ich genial, ja. Dass er wirklich erkennt, ich muss jetzt so ehrlich tun, wie es nur geht, um diese Sache wiederzukommen, und dabei, und also so sehe ich dann auch, dabei verrate ich dann wirklich alles, was auch an Chuck oder so auch noch. Deswegen hat es mir auch in der Seele wehgetan, weil es eröffnet mit dieser Szene, wo sie Karaoke machen, einfach so wirklich total.
Ja, sich vor allen Dingen, sie singen von ABBA, The Winner Takes It All.
Ja, und dann, aber das schmeißt ja wirklich alles in einem willentlichen Akt über Bord und sagt dann so, und dann will ich aber auch nicht mehr so heißen, so, und dann auch praktizierender Anwalt unter diesem Slippin' Jimmy-Namen im Prinzip. Saul Goodman halt sein, den er angenommen hat.
Den hat er schon als Werbefilmproduzent verwendet,
genau,
und auch als Handydealer.
Und als er dieser Handydealer ist, und da, das fand ich auch so toll, weil man da merkt, wie die Serie das schafft, auch die Fans so an der Nase herumzuführen. Da wurde dann immer im Forum so gerätselt, so, okay, ja, er hat jetzt dieses Cellphone Shady Business, weil er einfach diesen Job haben muss, in der er total langweilig ist, und beginnt dann halt diese Burner-Phones hinterrücks zu verkaufen und macht das dann aber so als Saul Goodman. Ne? Dann haben dann immer alle so theoretisiert, ja, okay, ja, das ist ja auch, er bleibt schon die ganze Zeit Jimmy, aber Saul Goodman wird halt seine Rolle für diese Sachen, die er macht, so, und in Wirklichkeit ist er schon dann schon so dieser Jimmy und mit Kim und so, und aber dem ist es, das ist ja ein Schlag ins Gesicht, dieser Theorie, wie er am Schluss wirklich darstellt und sagt so, it's all good, man.
Ja, ja, also.
Ich habe auch, als ich dieses Plädoyer, was er da hält, wo auch dem Richter die Tränen kommen, wo Kim die Tränen kommen. Ich habe auch gedacht so, okay, das ist doch jetzt keine Show mehr, das meint er doch jetzt ernst. Und dann Fällt man ja auch als
Zuschauer auf jeden Fall. Großartige schauspielerische Leistung, auch bei der Rhea Seahorn, die da, wo du siehst, wie ihr das Gesicht so entgleist. Und ich fand das auch lustig. Ich habe dann auch Kommentare gelesen hinterher, wo die Leute meinten, dass sie in dem Moment schon checkt, dass das eine Performance ist. Aber ich finde es ganz eindeutig, dass sie da glaubt, das ist echt. Nee. Und ja. Sie fühlt mit und dann hinterher entgleist sie ja total, als sie dann checkt, dass das nur eine Show war. Und da merkst du halt so richtig, wie sie, da hat sie so diese, sie hat da so ein bisschen den Skylar-Moment, weißt du, sie ist dann so die, genau, was für ein Monster ist mein Partner.
Welches Monster habe ich hier erzeugt?
Ja, oder befähigt, ne, enabled, geschaffen. Also unterstützt. Mhm.
Also ich fand den Punkt ganz wirklich gut, dass du sagst, jetzt könnte die Serie fast aufhören. Hm. Weil ja, jetzt wäre ja auch irgendwie klar, warum Kim weg ist, weil sie es nicht mehr erträgt. So.
Deswegen.
Sie wird sich von ihm trennen.
Darauf habe ich nämlich jetzt in die Staffel gewartet, dass die Erklärung kommt, weil das war noch, es muss irgendein Drama passieren. Weil es war einerseits klar, dass Chuck aus irgendeinem Grund komplett aus dem Bild raus, aus der out of the picture ist. Also wirklich komplett, ja, insofern ist das schon passiert. Und jetzt muss irgendwie noch geguckt werden, wie kann der Bruch so krass sein, dass Kim keinerlei Rolle mehr spielt. Und ich glaube, es ist noch nicht krass genug. Ich habe Angst, dass der noch was Schlimmes passiert in irgendeiner Form. Aber ich finde, wenn man jetzt so überlegt, das war immer so, die Grundidee von Breaking Bad war, dass ein lieber, sympathischer Lehrer zum Schluss Scarface-mäßig größenswahnsinnig und auch zugrunde geht. Und Better Call Saul war ja so ein bisschen auch schon vorgezeichnet, okay, er ist dieser bisschen trottelige, aber ehrgeizige junge Kerl, der Anwalt geworden ist, aber irgendwie mit seinem überbordenden, seinem erfolgreichen großen Bruder nicht mithalten kann und unterdessen und unter dem zu leiden hat. Und der wird dann eben dieser kriminelle, geschickte Winkeladvokat mit krassesten Verbindungen und den flashigsten Anzügen, der halt irgendwie so eine Show abzieht. Und aber das irgendwie, diese Metamorphose, diese Verwandlung, dieses, das ist die eigentliche Story. Und damit jetzt der Reveal, dass das jetzt ist und dass er sich jetzt angemeldet hat als Anwalt, weil ab jetzt habe ich das Gefühl, könnte die Serie das werden, was wir ursprünglich mal gesagt haben, was das im Worst-Case-Szenario wäre, nämlich so, ja, Saul, welchem Kleinkriminellen hilft Saul Goodman denn diese Woche? Und das könnte jetzt die nächste, wenn das so wird, dann hat meiner Meinung nach die Serie verloren. Das glaube ich aber nicht, dass das passiert, weil ich fand diese Gerichtsdrama-Folgen, wo es teilweise auch um die Kriminalfälle ging, fand ich so hoch. Also ich muss sagen, teilweise, wie gesagt, habe ich das Gefühl, dass es gibt Folgen von Better Call Saul, die erreichen größere Höhen als Breaking Bad. Also, nicht, dass Breaking Bad nicht einfach im Schnitt einfach irgendwie sehr
gut. Ja, oder die einfach gut, die einfach was ganz anderes sind. Da könnte es teilweise auch eine Anwaltsserie sein.
Genau, so, ne? Ja,
meine stellenweise.
Ich. Ja.
Aber ich fand auch den Punkt bemerkenswert, den du vorhin gemacht hast, dass Mike, warum ist Mike der Fixer für Saul Goodman? Was passiert da, dass er quasi da wieder dahin zurückgeht, so.
Ich vermute, dass das vielleicht auch in der nächsten Staffel eine Rolle spielt.
Es könnte halt einfach sein, dass er jetzt dadurch, dass, sagen wir mal, Kim ist irgendwie mehr oder weniger raus und Saul Goodman, also dass auch Saul näher mit Gus Fring zu tun bekommt und dadurch eben auch mit Mike und dann halt immer irgendwie die Leute raushauen muss, die bei irgendwelchen Sachen, Operationen von Gus oder Mike oder beiden halt irgendwie Probleme kriegen. Ja, wobei, so ganz stimmig ist es nicht, weil er ist ja irgendwie auch so ein schäbiger Anwalt, ne, der mit diesem komischen Büro und mit diesen lauter abgebrochenen Typen, die da immer sitzen, in dem Moment, wo Walter White kommt. Also der wird ja eigentlich mit Walter White erst in den Gus Fring Dunstkreis hineingezogen. Von daher ist es irgendwie nicht so ganz sauber. Das beginnt ihm ja auch alles über den Kopf zu wachsen.
Ja, ist richtig. Und das ist auch so ein bisschen, also Mike hat ja auch, glaube ich, eine Metamorphose und die ist, glaube ich, auch in dieser Staffel entscheidend vorangeschritten. Insofern lass uns vielleicht mal jetzt die komplette Story, also Mike, ich glaube, Ende der zweiten Staffel wurde quasi Gus angekündigt, ne, dass da Mike in der Wüste sein Auto die Hupe festgeklemmt ist und er dann quasi dann Gus Fring kennenlernt und dann nähert er sich ja in der dritten Staffel an. Und jetzt in der vierten Staffel ist er eben, übersieht er ja diesen Bauprozess von diesem Superlabor. Und das muss ich sagen, war auch eine sehr gute Folge, wo er diese Ingenieure castet. Und dann die Ingenieure werden alle am Flughafen, die nehmen einen Mietwagen, fahren irgendwo auf eine Landstraße, müssen da warten, werden dann abgeholt, Sack über dem Kopf, im dunklen Van werden die dann an eine Location gebracht, damit sie nicht wissen, wo sie sind. Und das ist ganz cool gemacht. Erst dieser Franzose und dann der Deutsche und wie unterschiedlich die sind. Das finde ich echt gut gelungen. Und das in der, kleiner Zusammenhang auch mit unserer Babylon-Berlin-Folge. Der Darsteller, der diesen Ingenieur Werner spielt, hat auch, ich kannte den nicht wirklich bewusst, aber der hat auch Tatort, Polizeiruf, Fernsehen rauf und runter gespielt.
Ich habe mich richtig gefreut, als ich den gesehen habe.
Kennst du den?
Also ich kannte den nämlich nicht. Ja, ja. Ich fand das richtig toll, dass sie es bei geschafft haben, von Better Call Saul halt so einen guten deutschen Schauspieler zu finden und den auch
das einfach zu verpflichten. Das ist richtig. Rainer Bock heißt der. Mhm. 54 geboren in Kiel. Der hat aber auch schon in, der hat mit Michael Haneke zusammengearbeitet in Das Weiße Band. Der hat in Homeland mitgespielt und in, aber auch in Tarantinos, Inglourious Basterds war er drin. Der hat in, und, ach, der hat aber auch erst spät angefangen, sich gerade. Also in einem englischen Wikipedia-Artikel fängt es erst 2004 an. Er hat aber auch in, was wollte ich noch sagen? Russendisco. In Wonder Woman hat er auch wohl, aber da kann ich mich nicht dran erinnern, war wahrscheinlich ein Nazi, nicht ein Nazi, aber ein Deutscher.
ja, das muss irgendeine Nebenrolle gewesen sein, ne?
Aber interessant, nee, weil ich erinnere mich dunkel, dass ein anderer deutscher Schauspieler in Breaking Bad mitgespielt hat, dem hat man angehört, dass er schon so lange in den USA lebt, dass der meines Wissens, meiner Meinung nach, soweit ich mich erinnern kann, kein überzeugendes Deutsch gesprochen hat. Das waren vielleicht auch andere, weil das habe ich schon öfter, das stört mich immer so, wenn in englischsprachigen Serien Deutsche vorkommen und du hörst, dass die keine Muttersprachler sind oder dass der Deutsch nicht so gut ist. Und das finde ich echt so einfach nicht gut.
Und das haben sie halt extrem gut gemacht. Also auch bei dem deutschen Ingenieursteam waren auch ein paar dabei, die halt so ein bisschen so ein komisches Fake-Deutsch gesprochen haben, ne? Aber
es waren schon viele, ach cool. Der Rainer Bock hat Paul von Hindenburg gespielt in Wonder Woman. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, welche Rolle Hindenburg in Wonder Woman hat, aber ja. Nee, das stimmt. Also dieser Kai, aber glaube ich, ich habe das schon mal nachgeguckt, das waren schon deutsche Darsteller. Aber der Rainer Bock, das ist schon so auch eine der tragischen Figuren, der Werner in
Wobei, ja, der ich Staffel. bin da nicht so ganz happy mit, dass der jetzt wirklich, weil er weiß ja, wie gefährlich, er weiß auf jeden Fall, dass mit Mike nicht zu spaßen ist.
Ja.
Und er weiß auch, dass sie an einer nicht ganz legalen Operation da arbeiten. Und warum, also nur weil er Sehnsucht nach seiner Frau hat, setzt er sich da einfach ab und riskiert da wirklich so viel?
Ja, das fand ich auch nicht so hundertprozentig.
Da war ich nicht ganz d'accord irgendwie. Weil ich meine, okay, man kann sagen, er hat das Gefühl, dass er sich mit Mike so angefreundet hat, dass das schon geht so, weil er mit dem auf einem Level ist so und dass es dann, dass er sich erlauben kann irgendwie vielleicht. Aber so richtig schlüssig fand ich es nicht.
Ja, also da gibt's ja noch die Folge mit dem, also was eigentlich so angelegt ist, ist dann, dass dieser Kai, auch übrigens von einem deutschen Schauspieler gespielt, dass der das Problem wird, weil da so ein aufmüpfiger Kerl ist so ein bisschen der ist aber dann, ja, der hat dann aber nachher den Stress mit der Stripperin, ne? Das sind ja dann ja draußen, aber während der Mike das Problem zu lösen, dann in der Zwischenzeit verplappert sich Mike eben und erzählt irgendwie was von dem Job, an dem er arbeitet, aber das da habe ich eigentlich eher gedacht, dass das der Anfang von, dass das eventuell nachher dann dazu führt, dass der Werner irgendwie um die Ecke gebracht werden muss.
Also sie sind schon recht gut damit, falsche Fährten zu legen auch, ne?
Ja, aber es ist dann doch so, dass der dann natürlich, und ich glaube, ich hätte eventuell eine Theorie. Und zwar erinnere ich mich an eine späte Folge, eine ganz vage erinnere ich mich dran, an eine späte Folge von Breaking Bad, Half Measure heißt die, wo Mike Walter White beibringt, wenn du jemanden bestrafen möchtest, dann darfst du keine halben Sachen machen, sondern du musst es full measure machen, damit du das nicht nachher bereust. Weißt du, weil wenn sonst lernt derjenige nicht aus seinem Fehler sozusagen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es so ein Stück weit, das wurde nicht so richtig ausgebuchstabiert, ausgebreitet, aber es ist so ein bisschen angelegt, dass quasi der Werner eigentlich schon sich hat was zu Schulden kommen lassen und der Mike hat da nichts gegen gemacht und dadurch hat der Werner gedacht, mein Freund Mike, der wird mir das schon verzeihen, dass ich einmal mal kurz abhaue, aber ey, was der für eine Flucht hinlegt, da habe ich auch gedacht so, das ist ja hier in der Nacht- und Nebelaktion mit dem Laserpointer die Kameras ausschaltet und dann sich Geld schicken lässt, um dann und dann der Ansicht ist, er könnte einfach so zurückkommen. Und dann läuft das aber auch noch zusammen mit dem Typen aus Mexiko, der dem Hector Salamanca die Klinge geschenkt hat, der ihn dann beschattet. Das fand ich aber auch eine coole, war auch wieder so eine geile Folge, wirklich so. Diese Verfolgungsjagd, diese Detektiv, wie Mike dann rauskriegt, wo der hin ist und so und mit dieser Bankfiliale oder diesem Geld, wie soll man es nennen, so eine Bank, die auf Transfer und Auslandsleistungen, gibt es ja auch so ein paar so Reisebanken in Deutschland immer noch, so ein komischer Laden ist das, ne, wo dieser arme Kerl dann auch noch um die Ecke gebracht wird. Aber das ist auch so eine grandios absurde Szene, wo der Mexikaner, dieser Gangster-Typ, da durch die Decke krabbelt und dann runterfällt.
Ja. Das war so ein bisschen Comedy-mäßig. Ja gut, für Mike ist es natürlich auch der Sündenfall, ne?
Genau, weil ich glaube auch, dass Mike...
Dass er den Typen exekutieren muss.
Genau, also aber er sagt ja auch zu Gus, er will es selber machen. Er meldet sich ja quasi. Ich bin nicht sicher, ich glaube, das wurde in früheren Folgen und Staffeln von Better Call Saul auch schon ein bisschen thematisiert, dass der Mike ja auch eine nicht ganz astreine Vorgeschichte hat, weil der ist ja selber Ex-Polizist und der war, glaube ich, irgendwo, ich glaube, in Chicago oder in Philadelphia, war er Polizist und sein Sohn. Und sein Sohn kommt irgendwie um und er selber war aber irgendwie korrupt und sein Sohn nicht oder irgendwie sowas.
Da gibt es so korrupte Polizisten und der Sohn wollte aussteigen und sie haben ihn aber nicht gelassen und haben ihn dann getötet. Und dann gibt es in einer Folge, wird das gezeigt, wie Mike dahin zurückkehrt. Und ich glaube, der erschießt
die dann. Und dann rächt auch den Tod von seinem Sohn, meine ich. Der bringt danach zwei Polizisten um, ja.
Ja. Von daher ist er nicht das erste, wird er nicht das erste Mal jetzt zum Mörder, aber er wird einfach noch viel mehr jetzt wirklich zu dieser Figur des Fixers, der auch bereit ist, für den Gast Frank zu töten. So. Aber auch wahrscheinlich, weil Gus Fring ihn selber in der Hand hat. Weil wenn er es nicht tun oder wenn er sich ihm widersetzen würde, dann wäre er auch dran. So, das ist ja auch die Logik.
Ja.
Also er ist auch einfach, auch auf eine Art und Weise ist er auch ein bisschen in der Zwickmühle, ist auch ein bisschen gefangen. Weil er hat ja Schulden doch bei, also der Grund, warum er überhaupt dieser Sicherheitschef wird oder warum er überhaupt anfängt am Anfang soll er doch für die Lydia arbeiten und wird dann so ein Sicherheitsinspektor.
Ist er auch offiziell. Er ist offiziell. Wirbelt
alles auf.
Und das finde ich auch schon so komisch, dass der Gus Fring schon gleichzeitig mit der Lydia und dieser deutschen Connection zu tun hat und gleichzeitig aber auch noch mit den Salamancas aus Mexiko. Das finde ich, gibt so wenig Sinn, dass das alles schon so früh angelegt ist.
Ja.
Das hätte man meiner Meinung nach nicht unbedingt machen müssen.
Aber es geht ja am Anfang darum, dass er eine Drogenlieferung hochgehen lässt.
Und jetzt in der vierten Staffel oder noch früher?
In der dritten Staffel, glaube ich.
Es ist noch, glaube ich, noch früher, weil es gibt eine Connection zwischen dem Mike und dem Nacho und der Nacho will den Hector umbringen lassen und der Mike ist kurz davor, mit einem Scharfschützengewehr den Hector auszuschalten und dann passiert das ja mit der Hupe. Das war dann jemand von Gast, dann so kommt dann ein Gast dann rein. Das ist Ende der zweiten Staffel, Anfang der dritten.
Nee, und dann kriegt er dann irgendwie eine ziemlich große Summe Geld Aber um die zu waschen, nimmt er dann offiziell diesen Sicherheitsposten an.
Aber das ist halt eben auch nochmal, hängt auch nochmal zusammen. Dann ist er ja auch in der vierten Staffel Anfang, dass er dann da wirklich dann da auftaucht und auch den Sicherheitsinspektor macht. Aber in Wirklichkeit ist das ja nur, geht es ja nur um das Geld, dass er das Geld da kriegt. Aber das,
Genau. Naja, und Nacho, also das fand ich ein bisschen komisch, dass er dann in einer Szene plötzlich dieses riesige Haus hat mit den beiden Hooker-Frauen, die dann auf dem Sofa sitzen. Also da ist einfach unmerklich irgendwie ein Zeitsprung gewesen.
Da kann ich mich jetzt gar nicht mehr daran erinnern. War das diese Staffel?
Der Nacho, der ist ja so übel zugerichtet, nachdem er sich anschießen lässt von den beiden Helfern von, also nicht von den beiden Cousins, sondern von den Helfern von Gus, um halt einen Überfall zu fingieren, und dann muss er sich eine Weile erholen und dann kriegt er ja auch bei seinem Vater unter danach, und dann irgendwann in der nächsten oder übernächsten Folge, als er wieder auftaucht, hat er plötzlich so ein schickes Haus und so ein Tresor, wo er so zwei Pässe für sich und seinen Vater drin hat, die auf Kanada ausgestellt sind, also auch mit so einem Fluchtplan. Aber das ist alles, wird alles nur so angedeutet. Das sind nur so ganz kurze Szenen.
Ah, ja, ich erinnere mich, ja, genau. Ich habe jetzt gerade nochmal die Zusammenfassung für den Charakter gelesen. Also da ist zwischendurch auch ein Sprung von mehreren Monaten, ne? Weil auch die Deutschen sind ja auch mehrere Monate dazu gegangen, in der Baustelle. Und Nacho erholt sich und ist dann auch bei seinem Vater versteckt und hat dann irgendwie Geld und hat aber auch einen falschen kanadischen Pass, um notfalls sich absetzen zu können. Und dann kommt der Lalo, so heißt der Typ, in den letzten zwei Folgen, der dann auftaucht. Und da habe ich auch die Sorge, dass sie jetzt nochmal eine ganze Menge machen jetzt mit dem dann in der nächsten Staffel, als dann so der nächste Salamanca-Typ. Ja, das finde ich, ja, ich bin mal gespannt. Also, weil ich fände es sogar fast besser, wenn sie jetzt sagen, also ich glaube, es ist schon angekündigt worden, dass oh, warte mal, ich sehe gerade. Ach, das ist ja lustig. Der Nacho kam in Breaking Bad nicht vor, aber in der Folge zweite Staffel, wo Better Call Saul, also die heißt auch Better Call Saul, wo Saul Goodman eingeführt wird, wird er genannt.
Diese eine Szene,
Ignacio.
Wo Saul Goodman Ignacio erwähnt, da zerbrechen sich die Fans auch die ganze Zeit schon den Kopf.
Das drüber. Ist bestätigt ich worden, dass es offiziell, dass da um den geht.
Naja, und ich. Ja, das schon, aber ich glaube auch, dass er da Lalo oder Eduardo erwähnt. Also,
die machen aus kleinen Details
diese Verbindung zustande kommen.
Kleine Details aus Breaking Bad werden jetzt hier halt eben zu großen Nebenfiguren dann aufgebaut. Ne? Mhm. Also, das ist auch interessant, der Darsteller, der den Nacho spielt, wie heißt der? Ach, verdammte Axt.
Das soll gar nicht wahr sein.
Mando oder so. Michael Mando, Christian,
Michael Mando, ja.
Ist selber übrigens Kanadier, lustigerweise aus Quebec. Der hatte, glaube ich, schon irgendwelche mexikanische Abstammung. Aber den habe ich zuerst gesehen, der hat den Bösewicht gespielt in Far Cry 3, einem Videospiel. Und auch relativ prominent, weil der war der ganz gute, der hat da wirklich so einen abgedrehten Typ mit Irokesenschnitt gespielt. Das fand ich so lustig, weil ich habe Far Cry 3 nur mal ganz kurz angespielt. Und der spielt halt so einen irren Gangsterboss auf so einer tropischen Insel und der spielt auch später in Orphan Black, hat er auch noch, das ist eine Fernsehserie, hat er auch mitgespielt.
Ich finde es ja witziger, dass der Hector Salamanca eigentlich überhaupt, ich glaube, der Darsteller kann eigentlich überhaupt kein Spanisch.
Ja, ich glaube, der ist auch kein. Das ist aber tragisch. Der hatte wohl eine schwere Verletzung, diese Staffel.
Mark Margolis, der hat so irgendwie so osteuropäische Wurzeln, glaube ich.
Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch, dass das auch, dass das immer komisch klingt, wenn der in den Rückblenden Spanisch gesprochen hat oder jetzt auch in dieser in den vorherigen Staffeln. Achso, das ist auch noch eine Storyline, die wir gar nicht behandelt haben. Damit endet ja die dritte Staffel bei Nacho und Gus, dass der Hector Salamanca eben den Schlaganfall hat und jetzt in dieser Staffel finanziert ja der Gus dessen Reha, aber auch nur bis zu einem Punkt, wo er weiß, okay, der ist wieder da. Aber ich will nicht, dass es ihm besser geht. Ich will, dass er leidet. Und das finde ich auch extrem gemein. Und wenn du überlegst, so wie das dann nachher kulminiert, weißt du, dass dann der Hector, der sitzt im Altenheim und kriegt doch alles mit, aber ist an den Rollstuhl gefesselt und kann sich nur noch mit dieser Klingel verständigen. Und der Gus kommt ihn regelmäßig besuchen, und obwohl die halt eben Feinde sind, halt so, ne? Und aber am Schluss ist dann der Hector.
Irgendwie zu demütigen.
Ja, und der Hector ist aber am Schluss dann der Überbringer der Rache von Walter White und jagt dann nachher den Gast mit dieser Klingel in die Luft. Das ist halt irgendwie, wenn du jetzt überlegst, was das ist schon. Da muss man sagen, das ist, ich sag mal, besser als die Star Wars Prequels. Wie da diese poetische, diese Plot-Lyrik quasi angelegt ist.
Ja. Aber auch, wird es denn, also das, oder ich glaube, das ist nur so, das vermute ich immer nur so, ob der Gus Fring, dessen Kompagnon, wird der getötet.
Ja, das war aber noch davor,
Von Hector, ne?
Ja, das ist ja noch einer vor Better Call Saul.
Ja, aber das ist ja der Auslöser, warum er ihn so abgrundtief hasst, ne?
Ja.
Deswegen rührt er daher.
War das nicht sogar sein Bruder? Heißt nicht Poyos Hermanos so, weil das sein Bruder war? Aber
ja, ich habe mich halt gefragt, ob der vielleicht auch schwul ist und das auch sein Partner war und sie sich einfach als die Hühnchenbrüder so quasi so genannt haben. Ich glaube, sein Bruder ist er, sein leiblicher Bruder ist er nicht.
Ich könnte mir vorstellen, Maximo Max Arciniega. Die haben das zusammen, nur ein lebenslanger Freund, da steht es nicht, es wird nicht ganz klar gesagt. Ist der nicht verheiratet? Nee, ne?
Also man sieht den nie, man sieht den nie ein Familienleben haben, ne? Er kocht nur manchmal seine komische Muschelsuppe und lädt dann ja Leute ein, aber ist er so ein einsamer Typ auch und so, also das ist auch mega, also ich finde es jetzt auch schon fast ein bisschen zu krass, wie der so als dämonischer Charakter so aufgebaut wird, der so in Sekundenschnelle so absolut gefühlskalt, also so herzlich tut und dann in der nächsten Sekunde seine Gefühle komplett ausschalten kann, so. Das wird so ein bisschen sehr auf die Spitze getrieben jetzt momentan.
Alter, willst du mal einen random Fact wissen? Weißt du, warum Gustavo Fring heißt? Der ist nach Thorsten Frings benannt, dem Fußballspieler. Das ist totaler Schwachsinn. Ja, the character Gustavo Fring is named after former German international Thorsten Frings. One of the authors, George Mestres, revealed. Breaking Bad Schurke nach deutschem Trainer benannt. Ja, mittlerweile ist er Trainer. Der Thorsten Fring. Thorsten. Aber nicht mehr richtig. Fring. Ist ja ein komischer Name. Aber der ist auch lustig. Der Giancarlo Esposito, der den spielt, ist auch in Wirklichkeit meines Wissens italienischer Abstammung. Schwarze Mutter, italienischer Vater, geboren in Schweden. Interessant. Der, nicht in Schweden, Kopenhagen, pardon, in Dänemark. Haben wir sonst noch was zu sagen? Der hat auch schon die üblichen Verdächtigen mitgespielt, meine Güte. Ist auch schon sehr lange aktiv. Geboren 58. Ich bin mal gespannt. Also ich hoffe fast, dass ich habe immer so die Sorge, weil Breaking Bad hat es noch so gerade geschafft und ich finde, das hat auch schon am Schluss leichte Ermüdungserscheinungen, die Serie. Ist auf einem sehr hohen Niveau, klar, aber Breaking Bad hätte vielleicht auch mit 5-6 Folgen weniger wäre es vielleicht besser als schlechter gewesen. Und bei Better Call Saul habe ich jetzt die Sorge, dass sie, wie man auf Englisch sagt, dass they don't stick the landing, dass sie den Absprung nicht richtig schaffen und nicht, also wie, das ist eine Turnmetapher, ne, dass sie nicht hier mit dem richtigen Schritt aufkommen und dann womöglich, dass der Schluss scheiße ist, weil sie es überstrapazieren. Ja. Ich hoffe, dass sie es wirklich nicht übertreiben.
Der Gedanke quält mich auch einfach, dass man nicht weiß, gibt es jetzt noch eine Staffel, gibt es noch zwei Staffeln, wie lange wollen sie das jetzt noch weitermachen?
Deswegen fände ich es gut, wenn sie jetzt ankündigen würden, wir machen nur noch 6 Folgen und diese 6 Folgen ist der Schluss. Ich meine, es ist schon angekündigt, dass es eine Fortsetzung gibt, aber, ach übrigens, da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, weil du meintest, du warst ja du hast dich gefreut, dass es dann schon wieder losging. Das war jetzt das erste Mal, dass über ein Jahr Pause war. Die haben sonst immer März, April kam Better Call Saul. Und ich erinnere mich, dass ich dieses Jahr im Frühling geguckt habe, ah, wann kommt denn das? Und dann habe ich gesehen, Moment mal, das kommt ja erst im Herbst und oder erst im Sommer. Und war dann überrascht, dass es quasi so lange gedauert hat, dass es erst im April losging.
Also ich hoffe, dass sie es nicht erfolgsabhängig machen quasi, dass sie jetzt nicht sagen, ah komm, jetzt läuft's so gut, jetzt machen wir noch eine, dass sie eher so halt künstlerisch sagen.
Das ist das Problem, das haben nämlich die meisten Serien, dadurch werden Serien so, das ist ein typisch amerikanisches Problem, dass die so kommerziell getrieben sind, die Serien, dass, dass es eben so lange gemacht wird, wie es läuft. Also es steht mir schon fest, also eine fünfte Staffel wurde schon vor der vierten Staffel angekündigt. Aber wie gesagt, ich hoffe, dass auch die Ankündigung kommt, hey, die fünfte Staffel wird die letzte sein. Ich würde mich so freuen, also es wäre einfach besser. Das war über Pop 48. Unser Jubiläum, beziehungsweise unsere 50. Folge, nähert sich mit großen Schritten und wird noch dieses Jahr erscheinen. Was wir dann machen, wissen wir noch nicht, aber es wird was Besonderes. Aber es gibt ja noch eine Folge vorher. Vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Tschüss.